Stell dir mal vor, du öffnest ein Dokument auf deinem Rechner. Der Hintergrund der ersten Seite ist komplett pechschwarz.
Mhm.
Und darauf siehst du dann ein Bild. Ein strahlender Strauß leuchtend gelber Narzissen in einer dunkelblauen Vase.
Ein ziemlich harter visueller Kontrast, würde ich sagen.
Absolut. Unglaublich aggressiv fast schon. Und direkt unter diesem ja eigentlich sehr simplen, geerdeten Blumenarrangement knallt dir dann ein Haiku entgegen.
Oh, okay.
Datiert auf den April 2017. Da steht, ich zitiere das mal kurz, farbiges Mondlicht, Paideia Sonne, du Mitte, Treue der Erde.
Okay, das ist...
Ja, keine klassische Einleitung, kein normales Vorwort oder so, sondern ein Text, der einfach unmittelbar von dir fordert, dass wir unsere Welt ab sofort nicht mehr nach so einer kalten Logik betrachten, sondern durch eine Linse kosmischer Poesie.
Wow.
Also, willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir haben heute eine Mission, die uns echt weit über die Grenzen des alltäglichen Denkens hinausführen wird.
Das klingt nach einer wilden Reise für uns und für dich, der uns gerade zuhört.
Das wird es. Unsere Quelle für diese Analyse heute ist nämlich ein PDF-Dokument mit dem Titel Paideia 28.05.26.pdf, verfasst von einem Kigan Torex.
Mhm.
Und um das Ganze direkt rechtlich sauber zu verankern, das Copyright für den Text liegt bei einem Henrik Deikier.
Richtig, das müssen wir kurz erwähnen.
Genau. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Einstieg ansehe, das wirkt auf mich wie die erste Szene in so einem surrealen Mystery-Roman. Wir haben dieses organische Leben in der totalen Dunkelheit und dann diese massiven, esoterischen Begriffe.
Ja, und dieser visuelle Schockmoment gleich zu Beginn, der ist ein sehr bewusst gewähltes Werkzeug vom Autor.
Ah, okay.
Er will uns direkt aus unseren gewohnten kognitiven Mustern rausreißen. Und der Schlüsselbegriff, der hier eigentlich alles zusammenhält, ist Paideia.
Aus dem Haiku, ne? Paideia Sonne.
Genau. Das ist ein altgriechischer Begriff. Der stand ursprünglich schlicht für Erziehung oder Bildung. Aber im philosophischen Sinne der Antike greift das viel, viel weiter.
Okay, inwiefern?
Da geht es um die Formung des idealen, sozusagen in sich ruhenden Menschen. Und was wir in diesem Dokument hier vor uns haben, ist der hochkomplexe Versuch, Philosophie, Kunst, antike griechische Mythologie und die Vision einer völlig neuen Gesellschaftsordnung in einem einzigen dichten Geflecht zu verweben.
Wahnsinn!
Ja, und die Blume im Dunkeln ist dafür eigentlich das perfekte Symbol. Also das organische, lebendige Bewusstsein, das sich aus einer unbekannten Tiefe ins Licht streckt.
Wirklich massiv.
Mhm.
Der Autor beruft sich in seinen grundlegenden Ausführungen nämlich extrem stark auf Johann Wolfgang von Goethe.
Ah, Goethe, natürlich.
Er schreibt, dass nach Goethe Objekt und Subjekt im Versuch verbunden werden sollen. Und dieser sogenannte hypothetische Imperativ soll nicht bloß eine schöne Theorie bleiben.
Sondern?
Er soll auf dem Erdenplan eine echte sozialplastische Wirkung erzielen. Er fordert da eine autopoetische Lösung, ästhetisch und begrifflich, um das zu überwinden, was er die jakobinische Aufklärung nennt.
Okay, das sind eine Menge großer Worte auf einmal.
Ich übersetze das für mich irgendwie so, er hat wohl das Gefühl, dass unsere moderne, rein rational gesteuerte Welt zu einer seelenlosen Maschine geworden ist, oder? Und er sucht jetzt nach einem Weg, den menschlichen Geist wieder in die Gleichung einzufügen.
Da triffst du den Kern der Kritik eigentlich perfekt. Wenn er von dieser jakobinischen Aufklärung spricht, dann bezieht er sich auf die Phase der Französischen Revolution.
Ah, wo die Vernunft über alles gestellt wurde.
Genau. Die Vernunft wurde absolut gesetzt und teilweise ja auch mit brutaler Gewalt durchgesetzt. Und er sieht unsere heutige technokratische Welt einfach als späte Konsequenz dieser rein rationalistischen, extrem kalten Logik.
Verstehe.
Und eine autopoetische Lösung, also ein System, das sich aus sich selbst heraus erschafft und am Leben hält, ähnlich wie eine biologische Zelle, die soll diese kalte Mechanik ablösen.
Und wo kommt Goethe da ins Spiel? Nur als Dichter?
Nein, eben nicht nur als Dichter. Sondern Goethe als Naturforscher. Goethe glaubte nicht daran, dass man die Natur versteht, indem man sie in tote Einzelteile zerlegt. Er glaubte an den Versuch als Vermittler, an eine Wissenschaft, die das fühlende Subjekt und das beobachtete Objekt nicht trennt.
Sondern in der Erfahrung irgendwie vereint.
Ganz genau.
Aber hier wird's wirklich interessant für mich. Man könnte bei so einer massiven Kritik an der kalten Rationalität ja sofort denken, okay, der Typ ist ein Technologiekritiker.
Mhm.
Jemand, der sagt, wir müssen zurück in den Wald, weg von den Computern, weg von der Industrie. Aber der Text macht da eine ganz scharfe Kurve.
Ja, das ist das Überraschende daran.
Er sagt ganz explizit, dass diese neue Bewegung, diese zweite Reformation, wie er es nennt, eben nicht die objektiven Errungenschaften der Wissenschaft abwerten darf.
Mhm.
Die Entwicklungsgeschwindigkeit soll auf keinen Fall gedrosselt werden. Stattdessen geht es ihm um eine, Zitat, Machtergreifung der total existierenden, geistig absolut freien Individualität.
Krasser Begriff.
Total. Die Kunst soll den Primat, also die absolute Führung, erhalten. Und die ästhetische Subjektivität wird dabei aber auf den zweiten Platz verwiesen.
Dieser feine Unterschied, den er da macht, also zwischen dem Primat der Kunst und der Zurückstufung der ästhetischen Subjektivität, das ist eigentlich der intellektuelle Motor des ganzen Dokuments.
Erklär das mal genauer.
Ästhetische Subjektivität ist das, was wir im Alltag oft erleben. Du sagst zum Beispiel, dieses Bild gefällt mir, jenes Lied mag ich nicht.
Also einfach mein persönlicher Geschmack.
Genau, das ist rein persönlicher Geschmack. Und der Autor lehnt diese Beliebigkeit komplett ab. Er spricht von Kunst als einem objektiven, universellen Leitprinzip.
Okay, Kunst als objektives Prinzip. Wie funktioniert das?
Er verwendet da den Begriff des Actus Purus. Das ist ein Konzept aus der Scholastik. Der Actus Purus ist die reine Wirklichkeit, die absolute Tat ohne bloße Möglichkeit. Historisch war das oft eine Beschreibung für Gott.
Oha.
Ja, und wenn Kunst zum Actus Purus wird, dann bedeutet das, dass das künstlerische Prinzip die höchste formgebende Kraft der Realität wird.
Um das vielleicht mal etwas greifbarer zu machen für alle, die uns zuhören. Das klingt für mich, als hätten wir ein hochmodernes Raumschiff, das unsere ganze Gesellschaft darstellt.
Schönes Bild, ja.
Und der Autor will dieses Raumschiff gar nicht zerstören. Das soll weiterhin mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, die Lebenserhaltungssysteme laufen perfekt, die Technologie bleibt intakt.
Mhm.
Aber, und das ist der Punkt, er betritt das Cockpit, reißt den Navigationscomputer heraus und übergibt das Steuerbord an einen Poeten.
Genau das ist es.
Die Koordinaten für unsere Reise werden nicht mehr von irgendeinem Algorithmus berechnet, sondern aus einer tiefen, künstlerisch-spirituellen Wahrnehmung der Welt abgeleitet.
Das Raumschiffbild verdeutlicht diese Trennung der Ebenen extrem gut. Die Maschine, also unsere Wirtschaft, die Technologie, all das Physische, das soll funktionieren. Aber die ethische und geistige Führungsebene, die ändert sich radikal. Wir lassen uns nicht mehr von reiner Effizienz steuern, sondern von einem höheren, gestaltenden Prinzip.
Okay, aber wenn wir also annehmen, dass die Kunst ab sofort dieses Raumschiff steuert, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, wer sind eigentlich die Passagiere?
Ja.
Wie sieht die Gesellschaft aus, die aus diesem radikalen Paradigmenwechsel entsteht? Wir springen da mal zum Eintrag vom 16. Dezember 2018 im Text.
Der ja 2026 nochmal nachträglich angepasst wurde, ne?
Richtig, genau. Der Text hat auf diese Gesellschaftsfrage eine sehr spezifische, fast schon archaische Antwort. Das Entwicklungsziel dieser gesamten Paideia-Bewegung ist die Arete.
Das alte griechische Ideal.
Exakt. Das Ideal der Tugend oder der absoluten Vortrefflichkeit in dem, was man tut. Und diese Arete erreicht man laut dem Dokument nur, wenn man Bürger eines transzendentalen, faustischen Goethe-Volkes wird.
Da haben wir Goethe wieder.
Ja. Und jetzt wird es brisant. Dieses Goethe-Volk hat mit Hilfe einer goethanistischen Plattform eine attische Polis, also einen antiken griechischen Stadtstaat, gegründet. Und er verortet diese Gründung im Machtbereich des, und jetzt zitiere ich wörtlich, BRD-Regimes.
Okay, an diesem Punkt müssen wir eine Ebene betreten, die echt eine ganz klare Einordnung verlangt, bevor wir das weiter analysieren.
Unbedingt. Das ist ein entscheidender Moment für uns als Analysten. Der Begriff BRD-Regime ist politisch extrem stark aufgeladen.
Absolut.
Solche Formulierungen tauchen oft in Kontexten auf, in denen die Legitimität des modernen deutschen Staates einfach abgelehnt wird.
Genau. Und wir müssen an der Stelle ganz klar sagen, dass wir beide diese Ansichten überhaupt nicht teilen oder gutheißen. Wir betrachten das hier völlig neutral und unparteiisch.
Richtig. Wir berichten einfach objektiv, was in diesem Ausgangsmaterial steht, um die Gedankenwelt des Autors zu kartografieren. Wir machen uns diese Begrifflichkeiten null zu eigen.
Null, ja. Es ist einfach Teil seiner Konstruktion.
Was für unsere Untersuchung nämlich zentral ist, er sieht den modernen, physischen Staat offenbar gar nicht als seine eigentliche Realität, oder?
Nein, überhaupt nicht. Für ihn ist das vielmehr eine bloße geografische und administrative Kulisse, vor der er sein eigenes, völlig geistiges Imperium errichtet. Und das ist psychologisch und philosophisch eigentlich der spannendste Aspekt seiner ganzen Gesellschaftsvision.
Weil er sich eben nicht physisch abkapselt.
Exakt. Er propagiert ja keine physische Sezession, er baut keine Mauer um irgendein Dorf in Brandenburg, er konstruiert eine Art geistige Parallelgesellschaft, ein Overlay über der Realität.
Okay.
Und wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, in dieser mentalen Polis verbindet er die Ideen von Platon und Aristoteles zu einer Art Kunstreligion.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Er fügt da das Konzept der Akasha-gestützten Individualität ein.
Akasha.
Ja, Akasha ist in esoterischen Traditionen so ein weltumspannender Äther, eine Art immaterielles Weltgedächtnis, in dem alles Wissen gespeichert ist.
Ah, okay.
Und aus der Verbindung dieses kosmischen Prinzips mit der Ehre entsteht dann der ideale Mensch, den er den Goethe oder die Goethea nennt.
Das erinnert mich total an das Konzept der Matrix, aber irgendwie im umgekehrten Sinne. Anstatt dass die Matrix eine Maschine ist, die unseren Geist gefangen hält, erschafft der Autor hier eine philosophische Matrix als Zufluchtsort.
Schöner Vergleich.
Man geht morgens ganz normal im modernen Deutschland zum Bäcker, aber im eigenen Geiste wandelt man eigentlich als Bürger durch eine antike, attische Polis. Der Text verwendet dafür auch sehr spezielle Begriffe.
Ja, die Sprache ist da sehr dicht.
Er sagt, diese Menschen leben dort als anmutige Politen. Und ihre Begierden, im Griechischen nennt er das Orexis, die zeigen sich als tugendhafte Formen, als Morphai.
Mhm.
Wie genau funktioniert dieser Mechanismus der Begierdeumformung?
Das ist im Grunde ein hochkomplexer Mechanismus zur psychologischen Selbstregulation. Normalerweise sehen wir Begierden, also die Orexis, als etwas Chaotisches, vielleicht Zerstörerisches, das von der Vernunft irgendwie unterdrückt werden muss.
Genau, reiß dich zusammen, heißt es dann.
Richtig. Der Autor schlägt aber einen ganz anderen Weg vor. Er sagt nicht, unterdrücke deinen Zorn oder dein Verlangen. Er sagt, forme sie. Es geht um ästhetisch autonome Selbstbildung.
Okay, das heißt,
wenn du zum Beispiel rohe, unkontrollierte Wut verspürst, dann unterdrückst du die nicht einfach, sondern du nutzt die formgebende Kraft der Kunst, um daraus einen brillanten, messerscharfen Argumentationsaufbau zu machen.
Das wäre dann die Morphe.
Genau. Der Mensch wird sozusagen zu seinem eigenen Bildhauer. Seine innersten Triebe werden nicht verleugnet, sondern in lebendige Kunstwerke verwandelt, die der Tugendhaftigkeit der Gemeinschaft dienen.
Also das ist eine echt radikale Form der Selbstoptimierung. Aber eben nicht für mehr Produktivität im Büro, sondern für eine höhere geistige Existenz.
Ja, das kann man so sagen.
Aber weißt du, bis hierhin klingt das alles nach einem sehr friedlichen, irgendwie inneren Prozess. Man sitzt da in seinem mentalen Athen, meißelt an seinen eigenen Emotionen herum und strebt nach Harmonie. Aber wenn man den Text weiterliest, erlebt man plötzlich einen totalen tonalen Bruch.
Oh ja.
Eine extreme mythologische Kriegserklärung.
Das ist der Moment, wo das eskaliert.
Total. Da ist plötzlich die Rede von der Umstülpung des Symbols aus der Imagination hinaus in die Vorhölle des Pluto. Und dieser Vorgang wird unmissverständlich als Armageddon bezeichnet. Es ist eine Endzeitschlacht, um die Sinnlichkeit neu zu verteilen.
Dieser apokalyptische Tonfall, der markiert einfach den Übergang von der Theorie zur geforderten Praxis. Er spürt wohl, dass der rein intellektuelle Bauplan allein nicht ausreicht, um die Trägheit der bestehenden Welt zu überwinden.
Und das Arsenal, das er für diese Schlacht auffährt, das ist wirklich wild. Er schreibt davon, dass Brückenköpfe in matrixfreien Zonen eingerichtet werden sollen, und zwar für die 6. Kulturepoche.
Mhm.
Gleichzeitig warnt er, dass die 5. Epoche, in der wir uns offenbar gerade befinden, noch nicht mal versiegelt ist und noch Äonen vergehen werden.
Ja.
Und dann, das ist mein Lieblingsteil, tritt auf diesem kosmischen Schlachtfeld eine Figur auf, die er die Rotgardistin nennt.
Na, die Rotgardistin.
Diese Figur vereint Ares, den griechischen Gott des Krieges und der Zerstörung, mit Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit. Und das alles, um reine Bewegung und reine Streben zu gebären.
Krass, oder?
Nur durch diese Kombi gelingt angeblich die Fahrt über den Fluss Styx ins Reich der weißen Lilie. Also, was bedeutet das alles? Als ich das gelesen habe, dachte ich echt, was ist das für ein philosophisches Avengers-Crossover?
Das wirft natürlich eine echt wichtige Frage auf.
Warum wählt der Autor genau diese extreme Metaphorik?
Ja, warum Ares? Warum eine Rotgardistin?
Es geht hier um einen radikalen Evolutionssprung. Und die Metapher einer alchemistischen Formel, die du vorhin angedeutet hast, die trifft es hervorragend.
Okay, Alchemie.
In der Alchemie geht es ja darum, widerstreitende Elemente unter extremem Druck zu verschmelzen, um etwas völlig Neues, Reines zu erschaffen. Oft Gold. Und der Autor tut hier das Gleiche mit Symbolen.
Und warum Ares und Aphrodite?
Weil er glaubt, dass der alte, technokratische Zustand der Welt so festgefahren ist, dass eine bloße intellektuelle Diskussion einfach nicht mehr ausreicht. Es braucht die kriegerische Durchschlagskraft des Ares, um die alten moralischen Strukturen zu zertrümmern.
Aber Zerstörung allein führt ja eigentlich nur zu Chaos oder Nihilismus.
Exakt. Und deshalb muss im selben Atemzug die Aphrodite wirken. Die Liebe, die aus den Trümmern sofort eine neue ästhetische Harmonie formt. Und die Rotgardistin als Bild aus der chinesischen Kulturrevolution, die steht dabei einfach für den totalen, kompromisslosen Umsturz alter Traditionen.
Das bedeutet, dieses Armageddon der Sinnlichkeit ist gar kein echter physischer Krieg auf der Straße? Es ist ein Krieg um unsere Wahrnehmung. Er will unsere emotionalen und kognitiven Rezeptoren neu kalibrieren.
Genau so ist dieser Mechanismus zu verstehen. Wenn er von der Vorhölle des Pluto spricht, meint er das Unbewusste. Die dunklen, unreflektierten Schichten unserer Gesellschaft. Die müssen umgestülpt und ans Licht gezerrt werden.
Aha.
Ein Eintrag vom Mai 2014 zeigt übrigens, dass dieser Kampf für ihn längst begonnen hat. Das vorgefundene moralische Material soll im Sinne der Hygeia, der Göttin der Reinheit, umgestaltet werden.
Also ein schmerzhafter Reinigungsprozess.
Ja. Das alte Ego und die alten Denkmuster müssen sterben. Die Fahrt über den Styx ist traditionell der Übergang ins Reich der Toten.
Und hier ist es dann der Tod der alten, rationalen Existenz.
Richtig. Um dann im Reich der weißen Lilie, was ein Symbol für vollkommene geistige Reinheit ist, neugeboren zu werden. Es geht um eine kunstreligiöse Pflicht und erkenntnisgeleitete Taten.
Puh, das ist eine Aufgabe von geradezu kosmischem Ausmaß. Wir sprechen über Epochen, die noch Äonen dauern werden, über Götterverschmelzungen und Fahrten durch die Unterwelt. Wenn man das jetzt liest und sich denkt, okay, ich bin dabei, ich will Teil dieser goetheanischen Polis werden.
Mhm.
Wie genau macht man das in der Realität? Und hier kommt für mich der absolut faszinierendste Bruch im ganzen Dokument.
Der Moment der Erdung.
Und wie? Nach all diesen epischen Metaphoren von Armageddon prallt die kosmische Vision echt hart auf die digitale Realität. Die Antworten liegen laut Text nämlich in Electronic Papers auf einer Website namens Erkenntniskunst.
Ah ja, die elektronischen Papiere.
Und im Eintrag von April 2014, der dann 2026 aktualisiert wurde, steht, dass Adepten genaue Anweisungen abrufen können, um den Weg nach Neu-Weimar zu finden.
Neu-Weimar wird da als Einheit in der Vielfalt definiert.
Genau. Und wo findet man diese Anweisungen? Unter der Kategorie Didaskein.
Was Lehren heißt auf Griechisch.
Richtig. Aber es ist nicht einfach nur das Wort, da ist ein Hashtag davor. Es ist buchstäblich der Hashtag #Didaskein.
Da prallen Welten aufeinander.
Wirklich. Und dann wird noch gewarnt, dass Realisierungen, die nicht mehr dem Zeitgeist Michael entsprechen, metamorphosiert werden müssen. Weil die mondenhafte Fantasie ohne die Sonnenkraft Fehler produziert. Und um das alles richtig zu lernen, gab es 2013 goetheanistische Sitzungen über die Website gaiaseminar.de.
Mhm.
Eine Website, die laut dem Text wegen Umstrukturierung offline war.
Das ist so ein Detail, das wirklich Bände spricht.
Es ist verrückt, erst die Fahrt über den Totenfluss und dann ein Hashtag und eine Website im Wartungsmodus.
Ja, aber schau dir das mal genauer an. Wir haben hier die Erwähnung des Zeitgeists Michael. Das führt tief in die anthroposophische Lehre von Rudolf Steiner. Da wird der Erzengel Michael als Repräsentant unserer aktuellen, bewusstseinsklärenden Epoche gesehen.
Okay, und die Mondfantasie?
Die mondenhafte Fantasie steht für unbewusste, träumerische und oft trügerische Illusionen. Die Sonne hingegen steht für die klare, bewusste Erkenntnis. Der Autor warnt also davor, sich in bloßen, esoterischen Träumereien zu verlieren.
alles muss bewusst geformt werden.
Genau.
Aber ganz ehrlich, da liegt für mich die absolute Ironie. Er beschwört diese kosmische Sonnenkraft herauf, um die Illusionen zu zerstören. Und sein Werkzeug dafür ist ein Social-Media-Tag und eine Offline-Website. Das Unendliche wird in die Formatierung einer URL bepresst.
Für jemanden, der von außen drauf schaut, wirkt das natürlich absurd, vielleicht sogar unfreiwillig komisch. Aber wenn wir die Architektur moderner Esoterik analysieren, ist das ein hochgradig logischer Mechanismus.
Echt? Wie das?
Wir leben nun einmal im digitalen Zeitalter. Wenn du ein metaphysisches Gebäude erschaffst, das sich über Kulturepochen erstreckt, musst du es irgendwie in der alltäglichen Realität deiner Anhänger verankern.
Verstehe.
Die Akasha-Chronik, dieses mystische Weltgedächtnis, das findet sein weltliches Äquivalent einfach im Internet. Einem immateriellen Raum, in dem alles Wissen abrufbar ist. Der Hashtag dient dabei als eine Art sigilmagisches Zeichen, ein digitaler Wegweiser durch das Informationschaos.
Das Internet als moderne Akasha-Chronik, das ist echt ein starker Gedanke. Es ist so, als würde er versuchen, das System von innen heraus zu hacken.
Genau. Es ist der ehrliche, wenn auch irgendwie sperrige Versuch, das Absolute durch die Werkzeuge der Gegenwart kommunizierbar zu machen.
Wow. Weißt du, wir haben auf dieser Reise jetzt unglaubliche Distanzen zurückgelegt. Und ich möchte das mal kurz für dich, der uns gerade zuhört, zusammenfassen.
Gute Idee.
Wir sind bei gelben Narzissen in tiefster Dunkelheit gestartet, haben den Plan für eine zweite Reformation durchquert, wo die Kunst das Cockpit der Gesellschaft übernehmen soll. Wir haben auf die attische Polis des Goethe-Volkes geblickt.
Mhm.
Dann sind wir durch das Armageddon der Sinnlichkeit gereist, wo Liebe und Krieg unsere Wahrnehmung zerstören und neu ordnen. Und am Ende landen wir bei der Fahrt ins Reich der Weißen Lilie, die über einen Hashtag organisiert wird.
Wenn man all diese komplexen Schichten abträgt und sich fragt, was der tiefere Kern dieses Dokuments ist, dann stößt man auf ein sehr grundlegendes menschliches Bedürfnis.
Und das wäre?
Diese Untersuchung zeigt einfach, wie unterschiedlich Menschen Informationen strukturieren, um der Welt einen Sinn zu geben. Selbst wenn die Begriffe wie aus einer anderen Galaxie wirken, ist der Kern doch der Wunsch, Kunst, Moral und Philosophie wieder in den Mittelpunkt des menschlichen Handelns zu stellen. Es ist der Protest des Geistes gegen das bloße Funktionieren.
Genau das. Der verzweifelte Versuch, die Poesie mit Gewalt zurück in die Mechanik unseres Alltags zu zwingen. Aber bevor wir diesen Deep Dive abschließen, möchte ich dir noch einen richtig provokanten Schlussgedanken mitgeben.
Da bin ich gespannt.
Ein Aspekt, der ein enormes Spannungsfeld erzeugt. Der Text spricht davon, dass wir uns erst in der 5. Kulturepoche befinden und dass noch Äonen vergehen werden, bis die 6. Epoche ihre Brückenköpfe einrichten kann.
Ja. Yeah.
Wir sprechen hier von unvorstellbaren Zeiträumen. Und gleichzeitig, im selben Atemzug, ruft der Text zu einer sofortigen zweiten Reformation und einer Endzeitschlacht auf. Und die Frage, die ich dir heute zum Nachdenken überlassen möchte, ist folgende.
Mhm.
Wenn eine Ideologie glaubt, dass ihr ultimatives Ziel noch Äonen in der Zukunft liegt, führt dieses Wissen um enorme Zeiträume dann eher zu endloser Geduld im eigenen Handeln? Oder, und das ist der Kern, erzeugt gerade diese Unfassbarkeit der Wartezeit, die Dringlichkeit eines Armageddons, entsteht der Drang nach sofortiger, radikaler Veränderung im Hier und Jetzt, genau deshalb, weil der menschliche Verstand das Warten auf Äonen einfach nicht ertragen kann?
Eine sehr starke Frage. Führt die Ferne der Utopie zur Radikalisierung der Gegenwart?
Genau das. Nimm diesen Gedanken gerne mit. Ein kleiner, sofortiger Ausbruch von Farbe vor einem unendlich weiten, dunklen Hintergrund. Danke, dass du heute mit uns abgetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.